Zielführend, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Damit Sie verstehen, warum manche Menschen anscheinend mühelos ihr Ziel erreichen, während andere noch mit mächtigen Stolpersteinen kämpfen. Hier erhalten Sie wichtige Impulse für Ihre erfolgreiche Zukunft.
Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit Tipps, wie Sie erfolgreich Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich freue mich heute sehr auf das Thema des Podcasts, weil es geht dabei um eine Sache, die mir wirklich sehr am Herzen liegt. Aber lassen Sie mich dazu kurz erst eine Geschichte erzählen. Ein paar Monate her, da kam eine Frau, sie ist Teamleiterin in einem mittelgroßen Unternehmen, kam zu mir ins Coaching. Die Frau, das war ganz klar von Anfang an, sie kam ins Büro rein und merkte richtig, da kam so eine richtige Stresswolke mit ihr rein und sie sagte auch direkt, wie gestresst sie sei und sie fühlte sich angeblich dem Burnout nahe und. So. Und dann erzählte sie, und ich ließ sie auch ganz bewusst erstmal erzählen, was so alles an Störfeldern in ihrer Umgebung sei, und sie erzählte dann, ja, von den Kollegen, die sie stören und wie viele Leute sie in ihrem Team hat, die auch nicht das tun, was sie eigentlich von ihnen erwartet. Und vor allen Dingen, das größte Störfaktor sei ihre Chefin. Und dann ging es los. Es war eine richtige Lawine an Themen, an Erlebnissen, von denen sie erzählte. Und ich kam immer mehr ein ungutes Gefühl, weil ich dachte, was erzählt sie mir denn da eigentlich? Ich habe verstanden, dass ihre Chefin und sie, dass sie wohl Probleme haben und dass diese Dame, die da mir gegenüber saß, dass sie quasi die Chefin für vieles verantwortlich machte. Und während ich ihr so zuhörte, man musste auch wirklich, musste richtig so teilweise reingrätschen, um irgendwo auch mal was sagen zu dürfen, habe ich dann immer gedacht, so, jetzt muss das aber raus. Da sagte ich, dann darf ich Sie mal kurz unterbrechen. Sie erzählen mir so viel von Ihrer Chefin, aber was ich jetzt nicht so ganz verstehe, ist, warum Sie hier sitzen. Da müsste doch eigentlich Ihre Chefin hier sitzen. Da unterbrach sie ihren Redefluss, guckte mich mit großen Augen an, sagte, wie meinen Sie das? Da habe ich gesagt, naja, ich verstehe, dass Sie Stress haben, dass Sie da anscheinend Probleme sehen, Herausforderungen, wie man so schön sagt, aber das scheint mit Ihnen allen nichts zu tun zu haben, sondern das muss Ihre Chefin sein. Schicken Sie doch bitte Ihre Chefin vorbei. Ja, und um das Thema ganz schnell also auf den Punkt zu bringen, es war ein Aha-Erlebnis für sie, wo sie merkt, okay, wir reden jetzt erstmal über mich und was ich denn eigentlich damit, also was sie selber damit zu tun hat, mit der Rolle und auch den Gefühlen, in denen sie steht. Sprich, es geht um das Thema Selbstmanagement. Und für das Thema Selbstmanagement oder Selbstführung und der Umgang mit Stressfaktoren, da habe ich mir heute einen ganz spannenden Gast eingeladen, nämlich die tolle Gabriele Hochwarter. Sie kommt aus dem schönen Wien, ist Psychoneuroimmunologin, Pflegewissenschaftlerin, Präsidentin und Vizepräsidentin diverser Gesellschaften. Das kann ich hier alles gar nicht aufzählen. Sie ist Coach, Trainerin und Autorin und sie gibt vor allen Dingen ihr geballtes Wissen in Vorträgen und Workshops weiter. Liebe Gabriele, ein ganz herzliches Willkommen und schön, dass du heute dabei bist.
Ja, danke Claudia für die Einladung. Ich freue mich auch, mit dabei zu sein.
Gerne. Liebe Gabriele, ich habe zum ersten Mal eine Frage. Ich habe eben in der Intro für dich gesagt, du bist Psychoneuroimmunologin. Und ich weiß nicht, wie es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geht, aber erklär mal, was ist das?
In der klinischen Psychoneuroimmunologie geht es um die Wirkmechanismen, wie verschiedene Faktoren miteinander wirken, welche Auswirkungen sie haben, wie sich zum Beispiel die Umwelt, soziale Faktoren, Sonnenlicht auf das Immunsystem, aufs Verhalten, auf Gefühle auswirken, wie sich Gefühle auf das Verhalten auswirken, aber auch aufs Immunsystem, also wie alles miteinander wirkt und was die Ergebnisse daraus sind, aber auch, wo kann ich eingreifen, wo kann ich intervenieren, dass es zu gewünschten Veränderungen oder Transformationen kommt.
Sehr spannend. Also dann sind wir ja genau beim Thema Selbstmanagement, also der Frage, was der Einzelne von uns auch machen kann, damit wir uns gut fühlen, damit es uns gut geht. Weil man kann ja sich in einen schlechten Modus quasi hineindenken, hineinfühlen, hineinärgern oder auch entsprechend in einen positiven, oder?
Ganz genau. Das, was die Neurowissenschaften, auch die Immunologie festgestellt haben, ist, dass wir unsere Gefühle steuern können, dass wir Einfluss nehmen können auf das, wie wir uns fühlen, dass wir es in der Hand haben. Wir haben so die Idee, dass uns unsere Gefühle überfrauen oder übermannen. Aber das stimmt nicht, sondern Gefühle entstehen aufgrund von Interpretationen der sinnlichen Wahrnehmungen. Das, was ich sehe, höre, fühle, denke, das interpretiere ich und das führt dann wiederum zu Gefühlen. Das heißt, ich kann entscheiden, was ich denke. Ich habe es in der Hand, wie ich eine Situation, mein Gegenüber, so wie in dem Beispiel, das du vorhin erwähnt hast, von dem du erzählt hast, wie ich die Verhaltensweisen, die Entscheidungen einer anderen Person, in dem Fall der Chefin, interpretiere und wahrnehme. Es entliegt in meiner Macht, was ich denke, wie ich es wahrnehme und vor allem, wie ich es dann interpretiere. Denn meine Interpretationen führen in meinem Körper zu biochemischen Prozessen, die zu Gefühlen führen. Das, was ich wahrnehme, wird im Körper in Biochemie übersetzt. Und ich nehme es als Gefühle wahr. Und aufgrund der Gefühle entscheide ich dann und treffe auch wieder bestimmte Verhaltensweisen.
Das ist ganz interessant, was du sagst. Da muss ich wieder dran denken an die Teamleiterin, die ich jetzt eingangs im Beispiel erwähnt habe. Als wir dann im Coaching so das Puzzle mal so zusammengesetzt haben, um zu schauen, warum geht es ihr denn so, wie es ihr geht. Und sie auch mal, ich habe sie dann auch im Coaching quasi mal in die gedachten Schuhe der Chefin gestellt, sodass wir auch die Perspektiven mal gewechselt haben. Das macht das sehr, sehr gerne im Coaching und bin da immer wieder erstaunt, wie viele Aha-Erlebnisse es dann auf einmal gibt, wenn man so seinen eigenen, teilweise auch festgefahrenen Standpunkt mal verlässt und mal in den Standpunkt seines Gegenübers, mit dem man vielleicht aktuell ein Problem hat, dort mal hineingeht.
Genau.
Das, was ich jetzt so spannend finde, du hast eben gesagt, ich weiß gar nicht, ob das, muss man schauen, also ob ich das so, du sagst, dass wir nehmen was wahr, dann haben wir entsprechend Gedanken dazu, es passieren biochemische Prozesse. Wie kann ich denn dann entsprechend so, das ist ja wie so eine Art Kettenreaktion, oder? Wie kann ich das denn beeinflussen?
Indem mir das bewusst ist und bewusst wird. Indem mir bewusst wird, dass ich interpretiere. Also ich sitze da jetzt bei mir in Wien, schaue auf die Terrasse hinaus und es ist ein wunderschöner, strahlender Sonnentag. Ich kann diesen Sonnentag, wenn ich Sonne liebe, sagen, wow, was für ein schöner Sonnentag. Ich kann aber auch sagen, wow, es ist eiskalt draußen. Dort, wohin ich meine Aufmerksamkeit lege und die Gedanken, die ich dazu habe. Für einen Menschen ist ein Sonnentag etwas Großartiges und Wunderbares und für jemanden anders überhaupt nicht. Ja? Und das, wie ich es für mich in meiner Welt interpretiere, ich bleibe immer sehr gerne wirklich bei diesem Begriff, weil es so subjektiv ist. Für den einen ist ein Bild wunderschön, das er betrachtet, und für eine andere Person ist es grauenhaft. Ja, es gibt eine Person, die stört ein bestimmtes Verhalten von einem anderen Menschen und dem anderen ist es völlig egal. Das Bewusstsein darüber, das, was ich wahrnehme, was ich sehe, höre, schmecke, für den einen schmecken Trüffel hervorragend und ich persönlich mag den Geschmack von Trüffel gar nicht. Ja. Was ist jetzt wahr? Das heißt, meine persönlichen Interpretationen und Interpretationen beruhen ja auf vergangenen Erfahrungen sehr oft. Ja, ja. Beruhen auf Kategorisierungen, die ich vorgenommen habe, auf Überzeugungen, die ich mir selbst gebildet habe oder die ich übernommen habe von den Eltern, aus der Peer Group, aus meinem sozialen Umfeld. Was für eine Kultur großartig ist, ist in einer anderen Kultur vielleicht verboten. Und die Überzeugungen, die Gedanken, die ich zu etwas habe, führen zu einem Gefühl. Das sind einfach Überlebensmechanismen in unserem Körper. Wenn ich interpretiere, dass das gefährlich für mich ist oder unangenehm, dann laufen Stressachsen, die im Verhalten auf Körperebene zu Kampf- oder Fluchtreaktionen führen. Oder ich interpretiere, alles in Ordnung, ja, und ich habe parasympathische Aktivierung, das heißt, mein, sehr vereinfacht ausgedrückt, mein Belohnungszentrum wird aktiv und ich bin im Lebensmodus.
Okay. Lass uns vielleicht mal zusammen gerade vielleicht so eine Situation einfach mal aufmachen, die tagtäglich in vielen Organisationen stattfindet. Also da ist eine Führungskraft, die sich entweder über einen ihrer Mitarbeiter ärgert oder vielleicht auch über einen Kollegen und sich ärgert und so in sich reinspürt und immer noch denkt, doch, ich ärgere mich, weil das war nicht korrekt, was der andere gemacht hat. Das hat er jetzt schon zum 10. Mal gebracht und es bringt mich immer mehr auf die Palme. Was sollte diese Person denn dann tun?
Ich nehme das ein ganz konkretes Beispiel aus meinem beruflichen Umfeld. Mhm. Ja? Mhm. Der Inhaber einer großen Kanzlei ist bei den Mitarbeitern nicht gut angeschrieben. Der wird als unhöflich, unfreundlich wahrgenommen, in sich gekehrt und so weiter. Und in einem Gespräch mit ihm hat er dann gesagt, na, ich bin ja gar nicht unfreundlich, ja. Aber sobald ich die Kanzlei betrete, bin ich so konzentriert und fokussiert schon auf die Dinge, die da kommen. Er nimmt die Umgebung nicht wahr. Das heißt, in seinem Tunnelblick, in seiner Fokussierung und Konzentration, ja, nimmt er die Mitarbeiter nicht wahr. Ihm fällt gar nicht auf, dass er, wenn er reinkommt, vielleicht gar nicht grüßt. Mhm. Weil er schon mit dem nächsten Ding, das auf ihn zukommen wird, befasst ist.
Vielleicht, weil es auch gar nicht für ihn wichtig ist, oder? Im Gegensatz zu dem Gegenüber.
Genau, weil er was anderes im Kopf hat, andere Gedanken hat. Mhm. Die Mitarbeiterin, die aber auf Lob, Anerkennung großen Wert legt, aus der Persönlichkeit dieser Person heraus, sie fühlt sich nicht gesehen, missachtet und empfindet ihn als unhöflich und unfreundlich. Da gibt es auch dieses Beispiel, wir gehen Gang entlang im Büro zum Beispiel und es kommt jemand mir entgegen und er grüßt mich nicht. Mhm. Ja, so, warum grüßt mich der nicht? Und jetzt, je nachdem, wie ich selbst ticke und denke, meiner Persönlichkeitsstruktur entsprechend, interpretiere ich das, der ist unfreundlich und unhöflich, der grüßt überhaupt nie. Oder, was habe ich denn gemacht? Warum grüßt mich der nicht? Mhm. Und in Wirklichkeit kann aber die Person so in Gedanken sein, dass sie ihre Umgebung nicht wahrnimmt. Ja? Das heißt, was bedeutet das jetzt für mich zu erkennen, wenn mich etwas stört am anderen? Immer die Frage stellen, was hat das mit mir zu tun? Was löst es in mir aus? Zum Beispiel, wenn ich mich ärgere, das Gefühl von Ärger oder Wut, Zorn, ja, interpretiere ich das, was ich da im Außen wahrnehme, ist falsch für mich. Mhm. Ich fahre auf der Autobahn und es schneidet jemand rein. Ja, ärgere ich mich. Um Gottes Willen, was für eine Frechheit, wie rüppelhaft ist der, wie rücksichtslos. Ja, wenn ich und ich kann es nicht ändern. Ich sitze im Auto, hupf wie das Rumpelstilzchen herum, schimpf wie ein Rohrspatz auf Wienerisch und ärgere mich. Ich habe keinen Einfluss darauf, dass der andere sich anders verhält. Ich habe keinen Einfluss darauf, ob mich der andere grüßt oder nicht.
Ja.
Was ich aber machen kann, ich kann mit der Aufmerksamkeit zu mir zurückgehen und kann sagen, was ärgert mich da so? Was ist da falsch? Und wenn ich mit der Aufmerksamkeit wieder zu mir zurückgehe, sind meine Stressachsen ruhig. In der Sekunde ist mein Ärger weg, weil ich die Aufmerksamkeit nicht mehr am Objekt habe, nicht mehr im Außen bin, sondern wieder bei mir, kann Energie sammeln und kann sagen, okay, der grüßt nicht. Vielleicht ist er böse auf mich, vielleicht ja, hat er mich nicht wahrgenommen, vielleicht was auch immer. Ich finde für mich eine andere Interpretation. Ich reframe das, was ich wahrgenommen habe.
Das Wort Reframe, magst du das kurz mal so erklären, was das
bedeutet? Reframen heißt, ich verändere es. Ich setze es in einem anderen Bezugsrahmen, in einem anderen Kontext. Ich interpretiere es anders, weil es völlig egal ist. Wenn ich wieder mit der Aufmerksamkeit wie bei mir bin, habe ich die Möglichkeit zu überlegen, was mache ich jetzt? Spreche ich den anderen darauf an? Ja, oder sage ich, das Verhalten passt nicht, ich will mit dieser Person keinen Kontakt mehr haben, oder. Ich gehe in die Selbstverantwortung und entscheide dann, was ich zukünftig anders machen werde. Denn zu erkennen, ich habe keinen Einfluss darauf, wie sich der andere verhält. Ich kann das bravste Kind sein, ich kann der tollste Mitarbeiter sein, ich kann die beste Führungskraft sein, die ich sein kann. Wie das beim anderen ankommt, das weiß ich nicht und darauf habe ich keinen Einfluss. Zu erkennen, keinen Einfluss zu haben, aber in die eigene Mächtigkeit gehen, Selbstermächtigung, ja, bringt mich wieder in meine Mitte und kostet mich auf Hirn- und zellulärer Ebene keine Energie, sondern gibt mir Energie. Ja. Ich nenne das die Energieräuber, wenn ich so mit der Aufmerksamkeit immer im Außen bin und kritisiere, was die anderen machen, ohne dass ich dann was verändere. Denn zu erkennen, ich habe es in der Hand, nur bei mir selbst kann ich die Veränderung stattfinden lassen.
Absolut. Also ich glaube, das ist so meine Erfahrung, gerade wenn in so Teamentwicklungsworkshops zum Beispiel, aber auch in Coachings, dass wir Menschen ja oft dazu tendieren, mit einer Art, ich sag mal, Brille durchs Leben zu laufen, die jetzt nicht unbedingt scharf oder unscharf gestellt ist, aber eine gewisse Farbe hat. Und wenn jemand dann eine andersfarbige Brille, also die Farbigkeit in Bezug auf die Gläser, anders hat, finde ich das so müßig, dass der eine dann sagt, das ist aber rot und der andere grün. Und also da sind so viele Erwartungshaltungen irgendwo, gerade in einer Organisation, Kollegen untereinander. Und die meisten, so meine Erfahrung, denken, sie haben Recht und die Welt so, wie sie sehen, so ist sie. Und das macht so unheimlich viel kompliziert.
Genau, ganz genau. Und zu erkennen, dass die Welt so ist, wie ich sie persönlich sehe und wahrnehme und interpretiere. Und der andere es eine andere Welt sieht. Zu erkennen, dass das, was wir als objektiv bezeichnen, nicht wirklich existiert, weil wir alles über unsere Brillen sehen, über unsere persönlichen Filter. Ob wir etwas sehen oder hören, für den einen ist Heavy-Metal-Musik großartig und für den anderen, der rennt davon.
Ja.
Und was ist es
jetzt? Es ist schwierig, denke ich, natürlich dann, sich auch selbst einzugestehen, dass man nicht die Wahrheitsbrille auf der Nase hat, um bei der Metapher zu bleiben, sondern eben nur eine Perspektive ist. Denn ganz ehrlich, so unter uns, wir haben ja alle immer gerne Recht, oder?
Ja, und ich habe einen lieben Freund, der hat mir vor vielen, vielen Jahren gesagt, Gabi, willst du Recht haben oder willst du eine gute Beziehung führen? Und da war es in Bezug zu meinen Kindern. Ja. Und es war, ja, er hat recht. Also wo können wir uns annähern? Annähern in Beziehungen. Und in Organisationen leben wir Beziehungen.
Ja? Absolut.
Und was will am Ende des Tages jeder Mensch? Jeder Mensch will geliebt werden und will lieben. Will gelobt werden, will gesehen werden in seiner Einzigartigkeit.
Wertgeschätzt.
Jeder auch, Einzelne. Ne? Wertgeschätzt, ganz genau.
Das muss nicht unbedingt immer eine Partnerschaft sein, aber auch, denke ich, in der Beziehung innerhalb einer Organisation. Ich muss kurz was erzählen, weil kommt mir gerade so, dieses Bild kommt mir gerade wieder hoch. Es ist ein paar Monate her. Da war ich in einem Meeting gewesen bei einem Kunden und es waren Vertreter von verschiedenen Organisationen da. Und es ging so um Change-Management-Themen. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, als wenn alle so, die am Tisch waren, denen waren quasi die eigenen Glaubenssätze, also jetzt nicht im religiösen Hinblick, sondern über das, was sie jeweils über die anderen Abteilungen glauben oder zu glauben denken, dass man das richtig, wie so auf so einer, wie heißt das, wie so einer Leuchtschrift irgendwie lesen konnte. Ja, also der eine, der dann irgendwie gesagt hat, oh Gott, der hat es nicht gesagt, aber es war zwischen den Zeilen, war es schon erkenntlich, beziehungsweise auch von der Mimik-Gestik, sowas wie, oh Gott, der Schmidt wieder aus dem Innendienst, der hat keine Ahnung, wie es im Außendienst beim Kunden läuft. Oder der Nächste, der dann irgendwie sowas sagt wie, immer nicht so krass formuliert, wie ich es jetzt mache, aber immer noch so zwischendrin sowas wie, ja Mensch, so eine weltfremde Idee, die kann nur aus dem Marketing kommen. Oder ja, da kommt wieder der aus der IT her, der sollte jetzt erstmal gucken, dass er das ERP-System zum Laufen bringt. Also jeder saß in diesem Meeting und ich hatte den Eindruck, innerhalb von einer Viertelstunde gewonnen, wir konnten gar nicht irgendwo effizient und effektiv arbeiten, weil jeder nur an seiner Position hing und die hatte eigentlich so gesehen gar nichts mit dem Thema zu tun.
Genau. Und das ist etwas, was in vielen Organisationen passiert. Und das finde ich sehr schön. Ich begleite jetzt zwei größere Organisationen über 3 Jahre, genau mit dieser Thematik. Ja. Was denkt der Innendienst über den Außendienst? Ja. Was die Werkstätte, was die Führungskraft, die Geschäftsleitung, ja, die immer wieder alle an einen Tisch holen und diesen Prozess begleiten, diesen Kulturwandel stattfinden lassen, nämlich was die Beliefs, die Überzeugungen betrifft. Ja? Was denkt der Innendienst über den Außendienst, über die Werkstätte und so weiter. Ja. Und das ist total spannend, denn es sind Überzeugungen und wenn ich es runterbreche, sind es nichts anderes als Gedanken. Und die Gedanken zu verändern, dieses Aha-Erlebnis zu haben, aha, auch wie du das schön gesagt hast, nicht einmal in die Position des anderen gehen, in die Rolle der anderen Person gehen, in Beziehungen, und ich meine Beziehungen nicht nur Partnerschaften, sondern am Arbeitsplatz, die Beziehung auch im Gesundheitsbereich, jetzt ich sage das bewusst, von den pflegenden Ärzten, den Reinigungskräften und den Patienten und Patientinnen und in allen Organisationen ist das. Und das ist so spannend. Dort, wo wir Menschen miteinander zu tun haben, da menschelt es einfach total.
Also das heißt, ja, das ist quasi der Gegensatz zu der vielleicht inneren Einstellung, ohne jemand was unterstellen zu wollen, morgen zu sagen, am Montagmorgen in die Firma zu kommen und zu sagen, naja, ich bin jetzt da und ich reiße meine 8 Stunden runter und warte bis Freitagnachmittag. Und was die anderen eigentlich, wie es dem geht, wie die denken oder so, ist mir eigentlich egal. Ne? Das wäre so das krasse Gegenteil, sondern eher mit einem wertschätzenden Antenne vielleicht, so ein Radar durchs Leben zu gehen, zu schauen, okay, warum sind die anderen anders? Warum ist die Kollegin so, wie sie ist? Sich vor allen Dingen mal in die Position des anderen reinzufühlen.
Genau. Den anderen mit Neugierde zu begegnen. Denn was es macht, wenn jemand anders ist, als ich selbst bin, löst das oft Angst aus. Angst ist auch so eine Interpretation. Wenn ich das Gefühl Angst wahrnehme, dann ist die Interpretation dahinter, das ist unbekannt. Ja? Ich habe keine Ahnung. Dieses Unbekannte, dieses Nicht-Wissen, was es ist, oder das ist furchtbar, was immer wir interpretieren, ja, das löst in unserem Körper Angst aus. Und wenn ich aber mit Neugierde auch dem Fremden begegne, in vielen Organisationen haben wir die unterschiedlichsten Kulturen. Ja, ob das Kultur ist, jung, alt, andere Länder, andere Sprachen, andere Sitten, andere Verhaltensweisen. Ich kann nicht gleichzeitig Angst haben und neugierig sein. Und ich kann bewusst in die Neugierde gehen und sagen, ich bin neugierig, wie der andere tickt. Ich bin neugierig, wie die andere Abteilung tickt. Was machen die überhaupt? Ja, ich mache das auch gern, dass ich dann Menschen in die anderen Abteilungen einmal einen Tag gehen lasse. Ja, aber auch einmal den CEO zum Beispiel in die Produktion geben oder den CEO in die Reinigung geben, dass der dort einmal am Tag mit dabei ist und sieht, wie ist da die Position, wie ist dieses Feld, wie fühlt sich das an? Und auch in die andere Richtung, ja.
Also es ist ja, denke ich, nicht nur die Angst quasi vielleicht des Andersseins meines Gegenübers oder der anderen Abteilung, sondern auch in Bezug auf die Veränderung, die in der Gesellschaft generell stattfindet. Also ich überlege gerade, ich habe vor ein paar Podcast-Episoden sehr interessante Unterhaltung mit dem Peter Brandl gehabt und haben wir über das Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz gesprochen und nicht über die technischen Aspekte, sondern was das eigentlich mit uns macht und wie wir aus so einem Angstzustand rauskommen, rein in so einen, wie du es jetzt eben schön gesagt hast, einen Neugierdezustand. Und das auch zu akzeptieren, Wandel zu akzeptieren und zu schauen, okay, was macht das mit mir, aber wo sind vor allen Dingen auch die Chancen? Ja?
Genau. Und über die Akzeptanz hinaus, die Hirnforschung hat gezeigt, wenn ich in die Neugierde gehe, Lernen ist da auch impliziert, wenn ich in die Neugierde gehe, dann bin ich offen, dann kann ich genau das, was wir brauchen, sehen, den positiven Aspekt dabei. Und ich kann auch mögliche Stolpersteine erkennen, aber ich kann in der Neugierde, im Lebensmodus, mit diesen Stolpersteinen dann gut umgehen und kann die sogar vielleicht als Meilensteine nutzen. Gerade was das Thema Digitalisierung anbelangt, ja, wo so viel Ängste da sind, zu sehen, aber was habe ich für viele Vorteile dadurch? Ja, wie viel mehr Freizeit habe ich und kann das, was Maschinen, künstliche Intelligenz nicht kann, was kann ich als Mensch dann für uns Menschen, für die Menschheit, für den Planeten tun? Ja, gibt Maschinen, die können manche Dinge viel, viel besser als Menschen es können, als ich es kann. Aber es gibt Dinge, die nur Menschen können. Ja. Eben weil wir Gefühle haben, weil wir reflektieren können, weil wir viele Wahrnehmungen haben. Die Maschinen, so gut kann man sie gar nicht programmieren, dass sie das können. Bis jetzt nicht.
Ich hoffe auch, dass da immer noch Platz für uns bleibt.
Ich bin davon überzeugt.
Ja, ja, absolut.
Das ist etwas, ich denke, gerade in Organisationen, dass ich, wenn ich diese Dinge, die so monoton ablaufen, dass die weniger werden. Es gibt Menschen, die gern diese Monotonie haben. Das ist gar ohne Wertung. Ja, das ist wirklich, diese Monotonie für Menschen förderlich ist, die auf eine bestimmte Art und Weise ticken. Aber viele brauchen Kreativität, brauchen Inspiration, brauchen immer wieder Veränderungen. Und die haben genügend Zeit, das Selbst, das beste Selbst von sich selbst zu leben und zu verkörpern.
Ich glaube, das ist doch gerade jetzt auch mit Blick, also nicht nur in die Zukunft, sondern auch in der Gegenwart, dass wir, ich sage es andersrum, dass wir zukünftig das Selbstmanagement noch viel wichtiger wird, als es das vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren war. Ja. Ich denke so an Organisationen, wo man als Auszubildender oder nach dem Studium eingestiegen ist. Und also ich habe einen Kunden, da heißt immer, einmal gelber Ausweis, immer gelber Ausweis. Also quasi man blieb dann in der Organisation bis zur Verrentung und hatte die entsprechenden Zielsysteme, wusste mit den entsprechenden KPIs, was man so zu leisten hatte und musste eigentlich sonst gar nicht so viel machen. Und also ich glaube, dass diese Zeiten nicht vorbei sein werden in der Zukunft, sondern die sind schon vorbei, dass jeder von uns gucken muss, wie kann ich mich weiterentwickeln, wo sind Chancen, wo muss ich irgendwo alte Hüte ablegen und also aus so einem Trott rauskommen und diese Schnelligkeit, diese Akzeleration irgendwo auch greifen und sagen, was bedeutet das für mich und was muss ich in Sachen Selbstmanagement dann ganz konkret machen,
oder? Genau, ja, ja. Die Tools zu kennen, was brauche ich als Person, was brauchen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil das ist in meiner Welt die Aufgabe der Führungskraft, auch Tools den Menschen zur Verfügung zu stellen für das Selbstmanagement. Damit wir eben mit den Anforderungen im 21. Jahrhundert, die agile Welten nun mal mit sich bringen, auch das Spannende, das Schöne daran, dass wir damit gut umgehen können. Und ich habe letzte Woche Auszubildende kennengelernt bei einer großen Veranstaltung und da ging es auch dann darum, diesen Menschen die Angst zu nehmen, sich für einen Beruf zu entscheiden. Die Angst zu nehmen, wenn du heute eine Entscheidung triffst mit 15, 16, du musst das nicht bis an dein Lebensende machen. Du weißt noch nicht, was du in 5 oder 10 Jahren machen wirst, welche Anforderungen an dich gestellt werden. Es gibt heute Berufe, die hat es vor 3, 4 Jahren noch gar nicht gegeben. Bitte vor 3 oder 4 Jahren. Ja, also das ist unglaublich, was da passiert. Und dieses Selbstmanagement, lebenslanges Lernen gehört ja auch dazu. Diese Neugierde aufs Leben, auf das Neue.
Was ich so interessant dann finde, gerade wenn du sagst, so mit jüngeren Menschen, da frage ich mich dann so, Selbstmanagement, also ich glaube, die brauchen das, die Generation, mehr als wir das früher gebraucht haben, als wir mit dem Abi fertig waren. Ja. Oder wie es bei euch heißt, glaube ich, Matura. Ne?
Genau, ja.
Aber wo kriegen die jungen Leute das her aus der Schule? Doch eigentlich nicht, oder?
Nein, gar nicht. Ich habe jetzt in einem großen Unternehmen, die weltweit agieren, ein österreichisches Unternehmen, die haben eine Akademie für ihre Auszubildenden gegründet. Mhm. Und die bekommen vom Unternehmen genau diese Ausbildung. Ich habe jetzt 2 Tage mit den Auszubildenden im ersten Lehrjahr gemacht, Stressorenmanagement, Selbstmanagement. Die bekommen aber auch andere zusätzliche Tools in der Hand. Und das wird jedes Jahr in den 3 Lehrjahren gemacht. Mhm. Und da bildet dieses Unternehmen schon die, ich sage mal, auch Führungskräfte für die Zukunft aus. Ja, die Auszubildenden dort sind nicht nur gleich nach der Grundschule, sondern auch nach der Matura oder manche haben auch studiert, die dann noch einmal einen Lehrberuf in dieser großen Organisation machen. Ja. Also das ist großartig. Ja, die jungen Menschen brauchen das viel mehr, als unsere Generation das gebraucht hat. Weil einfach die Zeit schnelllebiger ist, die Veränderungen so grandios sind, aber in einem Affentempo, wo manche atemlos werden. Also ich sage immer, das ist sportlich wirklich wertvoll, da mitzuhalten. Ja. Marathon ist ein Kinderspiel dagegen.
Ja. Du, und wenn du jetzt so uns, also den Zuhörerinnen und Zuhörern, so einen Impuls mitgeben könntest, vielleicht für die, die nicht 15 sind, sondern auch für die gerne auch für die anderen, was wäre das denn?
Bleib neugierig, ja, geh so oft wie möglich in die Neugierde, interessier dich für den anderen, aber interessier dich auch für dich und deine Gefühle und werde dir bewusst, dass du über deine Gedanken deine Gefühle steuern kannst und dass du allein entscheiden kannst, wie du dich fühlst und wie es dir geht, wenn du Verantwortung für dich selbst übernimmst.
Ist das vielleicht Übungssache?
Ja, absolut. Das ist wie Muskeltraining, wie Bizepstraining. Wenn ich einmal eine Hantel hebe, dann werde ich nicht einen Bizeps bekommen wie ein Weltmeister, sondern das braucht viele, viele Wiederholungen. Ich nenne das auch immer Ehrenrundentraining, weil man manches Mal dann auch wieder im Alten ist, in die Opferrolle geht, was die Gedanken anbelangt. Ja, und das darf auch sein und das ist auch okay. Wichtig in meiner Welt ist, dass es einem bewusst ist, okay, jetzt bin ich wieder im alten Muster, bin in der Opferrolle und bin jetzt einfach furchtbar arm und ärgere mich. Aber es ist ein lustvolles Ärgern dann, es ist ein bewusstes Ärgern, das ist ganz eine andere Qualität. Also diese Erfahrung einmal zu machen, ja, ist sensationell. Ja, und es erfordert Training, ja, Übung.
Und mit dem Training könnte man ja, das ist jetzt so ein bisschen Appell an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, da könnte man ja gleich jetzt anfangen, also wenn der Podcast rum ist, oder?
In der Sekunde. Sofort.
Also das heißt, das ist dann die Aufforderung, loszulegen, zu üben und vor allen Dingen dran zu bleiben.
Ganz genau.
Super. Gabriele, lass uns das auch als so eine Art Schlussimpuls vielleicht setzen heute. Ich hätte jetzt gerne noch viel länger mit dir drüber geredet, aber die Zeit ist auch so wieder um. Eine Frage noch an dich, wenn man über dich mehr erfahren möchte oder dich kontaktieren möchte. Wie macht man das am besten? Irgendwie über Social Media oder?
Ja, also geht über Facebook, also geht über sämtliche Social Media am besten, aber über meine Webseite gabriele-m-hochwarter.com. Und da gibt es alle Kontaktmöglichkeiten, Telefonnummer, Mail, das ist am einfachsten. Ich beantworte auch gern sämtliche Fragen oder sind viele Dinge stehen auch in meinem Buch, das ich geschrieben habe, über Säbelzahntiger, Sex und Energieräuber, der Weg zur besten Version von dir.
Das ist ja ein spannender Titel, das macht auch neugierig. Ist natürlich erhältlich in der Buchhandlung des Vertrauens oder bei Amazon.
Ganz genau, ja, also überall. Gibt es als Hardcover, Softcover und als E-Book.
Alles klar, super. Gut, liebe Gabriele, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du heute hier dabei warst. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Buch, mit den Vorträgen, den Workshops. Und das ist wirklich ein Thema, denke ich, was wir alle in der Zukunft auch noch sehr viel mehr brauchen werden.
Ja, Claudia, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir total viel Spaß und Freude gemacht. Und ja, ich hoffe, wir hören einander wieder.
Ganz bestimmt. Und vielleicht, du hast gesagt ja eben, dass im schönen Wien die Sonne scheint. Das tut es leider hier im Rhein-Main-Gebiet nicht. Schickt doch ein bisschen Sonne vorbei.
Ich werde euch ganz viel Sonnenstrahlen schicken.
Super, danke.
Alles Liebe.
Alles Tschüss. Liebe. Tschüss. Ja, und dann möchte ich mich gerne für heute auch von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, Ihnen hat diese Podcast-Episode wieder gefallen. Wenn ja, Sie wissen ja schon. Also ich würde mich natürlich über eine positive Bewertung auch im entsprechenden Podcast-Portal freuen. Oder Sie erzählen es. Kollegen, Freunden oder so, umso mehr Menschen, die den Podcast lauschen, umso besser wäre das natürlich. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Episode wieder mit dabei sind. Und ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute, erfolgreiche Zeit. Machen Sie es gut. Ihre Claudia Hubrich.
Zielführend, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen. In ihren Vorträgen, Coachings und Workshops gibt sie Impulse für mehr Klarheit, Motivation und Umsetzungskompetenz, damit Sie das kleine oder große Stück Veränderung erreichen, welches Sie sich wünschen. Und kostenlose Impulse, wie Sie an Ihr Ziel gelangen, finden Sie auch unter www.claudia-hubrich.com. Schauen Sie gleich vorbei.